Nee, jetzt müssen wir es ein bisschen unterscheiden. Kann mal jemand mir hier 1. Korinther 14 aufschlagen? Weil das, was hier sehr oft zitiert, der Text, was hier oft zitiert wird, ist der Verse 34, ne? 34, weil hier immer gesagt wird, die Frauen sollen nicht predigen oder so. Ist dieser Text, oder? Meint ihr einen anderen Text?
Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet, reden, sondern sie sollen sich unterordnen. Lies auch das
Gesetz. Lies ein bisschen weiter.
Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schädlich, in der Gemeinde zu
Ja, worum geht es hier? Lass mich ein bisschen ausholen, okay? Bitte jetzt sehr aufmerksam. Ein bisschen ausholen. Schlag jemand bitte 2. Moses Kapitel 20 Vers 4 auf. Ja, aber lasst euer Finger am 1. Korinther 14. Ne? 2. Mose Vers Kapitel 20 Vers 4. Ich werde benutzen diesen Vers, um diesen anderen zu erklären.
Kannst du? Moses 20
Vers 4.
Ich glaube, ich glaube, das ist der falsche Vers.
Nelly, bitte.
Du sollst dir kein Bildnis?
Genau.
Okay, ich mach das. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist.
Ja. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Vers nehme, nur diesen Vers nehme, müsste ich zum Schluss kommen, dass alle Bilder verboten sind, auch diese, die da an der Wand hängen, zum Beispiel. Das sind auch Bilder von Sachen, die auf der Erde sind. Oder ein Foto.
Wenn man wortwörtlich übernimmt.
Okay? Wenn wir nur diesen Vers nehmen, dann müssen wir zu diesem Schluss kommen. Okay?
Aber ein Foto von sich selber machen.
Ein Foto von sich selber, alles würde verboten. Alles verboten. Okay?
Aber das ist auch das alte Gesetz.
Ist das nicht das alte Gesetz
quasi? Aber jetzt, les mal. Nee,
kannst du nicht sagen, entweder funkst du dich.
Ja, oder Apostel Paulus wiederholt dieses Gesetz in Römer Kapitel 12, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Dieses, genau dieses Wort wiederholt er dort. Lies mal jetzt 3 Verse hintereinander, der Vers Nummer 3, 4 und 5, jetzt aufmerksam.
Von Mose.
Genau, aufmerksam.
Du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das vierte Glied derer, die mich haben.
Okay, das heißt, jetzt haben wir unser Horizont ein bisschen mehr erweitert. Wir sind ein bisschen weg von diesem einen Vers, ein bisschen breiter geschaut. Okay, im Vers 3 steht, ihr sollt
ich bin allein Gott.
Keine anderen Götter haben. Und im Vers 5, bete sie nicht an. Und wenn wir jetzt schauen, warum steht der Vers 4 genau dazwischen, weil es um dieses Thema handelt, Götzendienst. Hier geht es um Götzendienst und nicht um, dass Gott nicht möchte, dass wir ein Bild haben. Ne? Dass wir jetzt ein Foto von einem Vogel haben auf dem Heft. Ne? Es geht nicht darum, es geht darum, Götzendienst, anbeten. Ne? Aber und, ne? Okay, und das Ziel meiner Rede ist, dass wir immer die Texte immer im Zusammenhang lesen müssen. Ne? Ich habe diesen anderen Text schon mal benutzt, Psalm 114, Vers 2. Kann mir jemand lesen? Psalm 14, Vers 2, ne, habe ich schon öfter benutzt. Wo steht, was steht da? Es gibt keinen Gott. Ne? Es gibt keinen Gott, da steht es. Es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott, steht da. In allen Worten, in diesen Worten, es gibt keinen Gott. Aber wenn wir jetzt lesen, die anderen Worte in diesem Vers, wissen wir, dass der Dumme, der Ungläubige so denkt. Ja? Darum müssen wir unseren gesunden Menschenverstand auch einsetzen, wenn wir die Bibel lesen. Wir können nicht die Sätze rausreißen, ne? Rausreißen und dann sagen, steht in der Bibel, ne? Steht in der Bibel, du darfst kein Bild machen, darum alle Bilder reißen, ne? Hier Heft, alles reißen, ne? Weil es ein Bild ist oder so, ne? Nein. Man muss das auch verstehen. Und jetzt lasse ich euch mal erschrecken mit 1. Korinther 14. 1. Korinther 14, zurück zum Anfang. Weil, lies mir bitte jemand den Vers 26 vor.
Ja, wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen.
Ja. Eine Lehre, unter anderem eine Lehre und eine Auslegung. Was ist Lehre? Was ist Auslegung? Ungefähr, was ich hier mache mit euch, okay? Aber jetzt erklärt ihr mir die Bedeutung vom Wort jeder.
Jeder, jeder.
Frau auch.
Jeder.
Frau und Mann und Kind.
Ne?
Und Tier. Ja,
jeder von euch, ne? Das heißt die Mitglieder der Gemeinde von Korinth, ne? Wir uns, ne? Und wie passt das dann zusammen? Das heißt, 8 Verse danach kommt dieser Text, der sagt, die Frauen sollen schweigen. Wenn ihr doch 8 Verse darüber, ihr sagt alle, ja. Habt alle
was zu sagen,
ne? Wie passt das zusammen? Das heißt, die Bibel widerspricht sich nicht, davon gehe ich aus, die Bibel widerspricht sich nicht. Und wie können wir dann diesen scheinbaren Widerspruch lösen? Indem wir
Gott hat eine Ordnung.
Besser genau, schau auf diesen Vers 34, da steht, wenn sie was lernen möchten, das heißt, die Frauen wollten lernen.
Ja.
Und sie hatten Fragen, da steht auch das Wort Fragen, ne? Soll ihr Mann zu Hause fragen. Das heißt, nicht in der Gemeinde. Was ist passiert? Das heißt, wenn ich diesen Text lese und zwischen den Zeilen lese, dann merke ich, die Frauen, da gab es eine Schulung, weil es steht, wenn sie was lernen möchten, es ging um Lernen, um eine Schulung. Und es geht um Fragen und es geht um Reden. Das heißt, ich sehe das so, die Frauen haben in der Schulung Fragen gestellt. Ich sage, ich möchte eine Frage stellen. Dann sagt der Lehrer, gut, stell die Frage. Und was haben die Frauen dann gemacht? Die haben eine Rede gemacht. Was ist eine Rede? Eine Rede ist ein Vortrag. Ne? Ein Vortrag über ein bestimmtes Thema. Das heißt, die Frauen haben jetzt nicht die Frage gestellt, ja, wie ist es mit das und Punkt und Fragezeichen? Nein, die haben angefangen zu sprechen, ohne Punkt und Komma und alle anderen, ne? Und das hat die Schulung gestört. Und darum hat der Apostel Paulus gesagt, das soll nicht sein. Und wenn wir jetzt das ganze Kapitel 14 lesen, sehen wir, dass genau das Thema ist. Störungen im Gottesdienst. Der Gottesdienst war durcheinander. Einer hat den anderen das Wort abgeschnitten, versteht ihr? Und der Apostel Paulus hat gesagt, nein, einer nach dem anderen. Und interessanterweise, er sagt, alle dürfen sprechen. Alle, was? Ne? Alle sind, nicht nur die Männer, alle dürfen sprechen, aber ein nach dem anderen
zur Erbauung.
Nicht aber einfach über die Welt, ne, die ganze Welt, sondern.
Ja, aber ne? Das ist ja nicht das, aber es sagt ja trotzdem das Wort. Ich weiß nicht, ob ich das gerade nicht verstanden habe, aber ist das jetzt richtig, dass eine Frau Priesterin wird?
Nein.
Hier geht völlig um was anderes. So, okay. Völlig um was anderes.
Wie in der Gemeinde
schon. Ja, weil. Ihr müsst das jetzt sehr anstrengen, um das zu kapieren, was ich jetzt sagen werde. 3 Sachen. 3 Aufgaben gibt es in der Gemeinde. 3 Arten von Aufgaben. Es gibt die Ämter, es gibt die Berufungen und es gibt die Gaben. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir nichts verstehen. Ämter sind die Ältesten oder auch in der Bibel genannt Bischof. Gibt es ein griechisches ist ein griechisches Wort und hat eine Bedeutung, was es bedeutet. Das sind Ämter. Da können die Frauen nicht machen. Bischof oder Älteste. Und da gibt es die Berufungen und es gibt die Gaben. Was sind die Gaben, was ich hier als Gaben genannte? Weil die Berufungen sind auch eine Art von Gaben. Okay, sind auch eine Art von Gaben, aber ich mache hier einen kleinen Unterschied. Diese Gaben hier, was ich meine als Gaben, sind diese besonderen Gaben, wie Gabe der Heilung, Gaben der Prophezeiung. Ich nenne die mal besondere Gaben, weil das sind Sachen, die so unvorhersehbar passieren. Und die sind mehr in 1. Korinther 12 und Römer 12 sind die mehr beschrieben, diese Gaben. Offenbarungen und Visionen und die ganzen Sachen. Ne? Das sind unregelmäßige Sachen. Unregelmäßig. Und hier gibt es die Berufungen und das ist Epheser 4,11. Berufungen: Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Die Berufungen. Nur wenn wir diese drei Sachen verstehen, können wir eine Gemeinde, eine biblische Gemeinde verstehen, weil heute denkt...
Berufungen waren jetzt so Apostel...
Ja, Apostel, Prophet, Evangelisten, Hirte und Lehrer. Ne? Epheser 4,11. Das ist total wichtig, dass wir das verstehen. Heute haben die meisten Gemeinden nur diese Struktur. Ältesten oder Pastor und die Mitglieder der Gemeinde, die dann einige Sachen machen. Helfen, Essen zu machen oder organisieren und so. Das sind zwei quasi wie zwei Schichten. Der Pastor, der macht das Geistliche, der betet, der predigt, der ist verantwortlich für die Gemeinde. Und die Mitglieder, die machen vielleicht da und hier ein kleines Gebet oder so, ansonsten nichts. Das ist völlig falsch. Dieses Modell ist völlig falsch. Das richtige Modell heißt, es gibt die Gemeindeleitung. Und was bedeutet das Wort Bischof? Bischof ist ein griechisches Wort, das bedeutet Aufseher. Aufseher ist eine Person, auch in Firmen heutzutage gibt es die Aufseher, oder? Ne? Aufseher sind Menschen, die auf andere schauen, die eine Gruppe von Arbeitern auf die Finger gucken. Das sind Aufseher. Und das ist die Aufgabe von Gemeindeleitern. Darum heißt es auch Gemeindeleiter, weil sie die Arbeit aller Mitglieder unter einen Hut bringen, das heißt organisieren, so dass es funktionieren kann. Epheser 4,6, der Leib erbaut sich selbst durch die Zusammenarbeit von allen Gliedern. Okay? Der Leib erbaut sich selbst. Das heißt, der Leib Christi wird erbaut von wem? Natürlich vom Heiligen Geist, aber von allen Menschen, die mit dem Geist erfüllt sind, wird die Gemeinde erbaut. Und die Ältesten und die Aufseher, heute sagt man Pastor vielleicht, ne? Aber ich benutze dieses griechische Wort, um das klar zu machen, diese Aufgabe von einem Pastor. Ein Pastor ist nicht unbedingt ein Hirte. Hirte und Pastor sind zwei verschiedene Sachen. Pastor ist ein Gemeindeorganisator, das heißt eine Person, die die Arbeit vieler anderen Menschen organisiert. Und Ältesten sind auch Menschen im Neuen Testament, sehen wir das, im Alten Testament, die früher als so eine Art Richter dienten. Ne? Die Ältesten in den Dörfern von den Juden, die saßen in den Plätzen, das heißt in Mitte von der Stadt, und richteten die Streitigkeiten von den Bewohnern, okay? Und darum werden die Gemeindeleiter Ältesten genannt, weil die Ältesten sind die Menschen, die am längeren mit Jesus gehen und die dann auch am besten befähigt sind, Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern zu lösen. Ja, darum heißt es so Ältesten, weil sie mehr Weisheit haben, um die Spannungen zwischen den Mitgliedern zu lösen. Und das ist ganz wichtig, weil in einer lebendigen Gemeinde gibt es viele Spannungen. In diesen katholischen Kirchen und evangelischen Kirchen, Landeskirche, gibt es wenige Spannungen, weil die Leute einfach auf der Bank sitzen und nur Amen sagen. Versteht ihr? Da gibt's die gucken nur nach vorne. Ne? Aber in lebendigen Gemeinde, wo der Leib sich selber erbaut, mit allen Gliedern, ne? Wo alle arbeiten, da gibt es viele Spannungen. Wo Menschen ne, zusammenarbeiten, da gibt es immer Spannungen. Wachsen Darum ist es sehr wichtig, dass es auch viele Älteste gibt, die dann dazwischen gehen und diese Spannungen so niedrig wie möglich halten. Das heißt, wir haben hier die Ämter, Bischof und Älteste, die organisieren die Gemeinde. Darum nenne ich das auch organisatorische Funktionen. Und die Berufungen, da haben wir diese fünf Berufungen, sind ganz klar, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer, die gelten alle. Jede Person, ab dem Moment, wo er die Taufe im Heiligen Geist bekommen hat, hat er einer dieser fünf Berufungen. Jeder. Das ist ganz klar in Epheser 4. Lest ihr den ganzen Kapitel und ihr werdet sehen, unterstreicht diese Worte, jeder, alle und der ganze Leib und so, dann werdet ihr sehen, dass jeder, der im Geist getauft wurde, einer dieser fünf Berufungen hat. Aber wo liegt denn das Problem? Einer der Probleme ist, dass die Menschen das Wort Apostel nicht verstehen. Weil sie denken, gibt es heute Apostel? Bin ich vielleicht ein Apostel? Weil das Wort Apostel bedeutet auf Griechisch ein Ausgesandter und es ist ein ganz säkuläres Wort. Alle Worte in der Bibel sind säkulär. Auch das Wort Bischof zum Beispiel. Wenn wir heute das Wort Bischof hören, bildet sich in unserem Kopf der Gedanke von einer, der da auf dem goldenen Stuhl sitzt mit so einem Hut auf dem Kopf. Ne? Aber in der Zeit im Neuen Testament war das nicht. Das Wort Bischof war so, wie wenn wir das Wort Aufseher hören.
Das war nicht so hoch.
Wenn wir das Wort Aufseher hören, dann denken wir was? Vielleicht in einer Firma eine Person, die jetzt... Okay, ne, dann musst du ja mehr sagen, wie das jetzt heißt in den Firmen.
Die achten ja auch da drauf, ne? Die gucken ja
auch. Aber aber die Betonung ist in diesem Fall, dieser Aufseher, der aufpasst, dass andere arbeiten. In einer Firma gibt es Abteilungen, wo mehrere Menschen arbeiten. Und der Aufseher muss immer aufpassen, dass jeder jetzt seine Werkzeuge hat, dass jeder seine Sachen hat, dass er dann auch arbeiten kann. Und wenn da irgendwas fehlt, dann was machen die Arbeiter? Die setzen sich hin, oh, mir fehlt jetzt eine Schraube, mir fehlt das, was tue ich? Die kreuzen die Arme. Ne? Und der Aufseher geht hin und sagt, da fehlt ja eine Schraube, okay, hier hast du Schrauben. Ne? Das tut der Aufseher. Der arbeitet daran, dass die anderen arbeiten. Ne? Und in diesem Sinn ist der Bischof ein Aufseher. Er muss immer schauen, warum arbeitet die Schwester Asi nicht in der Gemeinde? Was hindert sie? Das muss ich jetzt aus dem Weg räumen. Ne? Ein Beispiel. Ne? Danke, dass du jetzt nicht sauer auf mich bist. der Aufseher muss immer aufpassen, dass die anderen arbeiten. Eine organisatorische Funktion. Jetzt Apostel.
Apostel heißt auch Jünger.
Ausgesandter. Ne?
Jesus hat sie ausgesandt.
Jesus hatte die 12 Apostel. Und was ist das Besondere daran an den 12 Aposteln? Der Artikel, der bestimmte Artikel. Wisst ihr, was ein bestimmter Artikel ist? Ne? Bestimmte Apostel. Die 12 Apostel. Die sind was Besonderes. Die gibt's nicht zweimal. Es gibt nicht einen 13. Es gibt keinen 13. Apostel. Doch. Paulus war nicht der 13. Apostel.
Paulus war nicht der 13.
Doch wirklich, weil ich ja nur 12 Nein. gelesen habe. Aber es gibt
der 12. ist gestorben,
Jesus. Der 12. war doch Judas. Ja, da ist doch ein anderer gekommen.
Ein anderer, um die 12, die Zahl der 12 vervollständigen. Der 12.
Ja.
Ne? Weil die 12 Aposteln, das ist eine Gruppe, die ist besonders und die gibt es nicht zweimal und da gibt es auch nicht einen 13. Da gibt's nicht. Aber es gibt, weil die 12 Aposteln sind die 12 Grundsteine der Neue Jerusalem.
Ja.
Ne? Ne? Und die gibt es nicht zweimal. Das sind die 12 Apostel Jesu. Aber es gab viele andere Apostel im Neuen Testament. Viele andere. Weil dieses Wort Apostel einfach ein ganz normales Wort war. Alle Menschen, die ausgesendet wurden, sei es ausgesendet von der Gemeinde oder von Gott selbst, wie Paulus, ne? Gott hat ihn ausgesendet. Nicht eine bestimmte Gemeinde, aber es gab auch Leute, die von einer bestimmten Gemeinde ausgesendet wurden. Wo die Gemeinde gesagt hat, geh hin und ne? Mach diese Arbeit. Und darum fasse ich dieses Wort. Ich sage, wir sollen dieses Wort nicht benutzen, weil es so belastet ist, dass wir das nicht richtig verstehen können. Ich sage, benutze das Wort Missionar, anstatt das Wort Apostel. Missionar. Anstatt, wenn ihr da dieses Vers, Epheser 4, 11 liest, und das Wort Apostel da steht, dann liest nicht Apostel, dann liest Missionar. Das viel leichter ist für uns zu verstehen, was das heißt. Eine Person, die von Gott ausgesendet wurde, Gemeinde zu gründen in einer anderen, in einem anderen Platz. Es kann eine andere Stadt sein oder eine andere Stadt oder ein anderes Land oder ein anderes Kontinent oder so, egal. Ausgesendet, raus von hier, nicht mehr in dieser Gemeinde, sondern irgendwo anders, Gemeinden zu gründen. Das heißt der Apostel. Da kommt der Prophet. Was ist der Prophet? Es gibt verschiedene Arten von Propheten in der Bibel. Aber hier geht es darum, eine Person, die eine Berufung hat. Eine Berufung, um die Gemeinde zu schützen von falschen Lehren. So sehe ich dieses Wort. Ne? Ein Prophet in diesem Fall. Aber wichtig ist für uns die anderen drei Worte. Die anderen drei Worte, die wahrscheinlicher sind, dass wir sie bekommen. Evangelisten, Hirten und Lehrer. Diese sind die wichtigsten, okay? Was ist ein Evangelist? Jemand, der evangelisiert. Was ist ein Hirte? Ne? Ein Hirte ist ein
einer der
Seelsorger.
Seelsorger.
Ne? Das weiß man selber.
Ein Hirte ist natürlich ein Hirte. Wie würde man einen Hirte beschreiben? Das heißt,
ein Seelsorger.
Ja. Seelsorger.
Der kümmert sich um.
Nicht um seine Schäfchen.
Ja.
Ja, davon gehe ich aus, dass diese Berufung auch sich auch ändern kann. Ein ganz starkes Beispiel dafür, dass jemand eine Berufung hat, meine Frau. Als ich sie geheiratet hat, auf Hirte. Ja. Als sie geheiratet hatte, ist sie ganz selten vom Haus gegangen. Es war mehr so zu Hause und so, weil wir in einer anderen Stadt wohnt. Sie kannte niemand und dann ging sie manchmal zur Stadt. Einmal im Monat ist zur Stadt gegangen, war sehr weit, da gab es einen Bus und dann kam sie zurück, erstes Mal und sagte, Rolf, du weißt nicht, was mir passiert ist. Ganz komisch. Da saß eine Frau neben mir in diesem Bus. Dieser Bus brauchte vielleicht 20 Minuten und eine halbe Stunde vom Stadtmitte bis da, wo wir wohnten. Diese Frau hat mir ihr ganzes Leben erzählt. Sie hat mich neben mir hingesetzt und in dieser halben Stunde hat mir ihr ganzes Leben erzählt. Ich habe kein Wort gesagt. Dann nach einem Monat ist sie wieder hingegangen und nach Hause gekommen. Rolf, nicht dieselbe Frau. Du ahnst nicht, was mir geschehen ist. Was? Neben mir ist eine Frau gesetzt, nicht die gleiche. Die hat mir ihr ganzes Leben erzählt. Und dann zum dritten Mal, noch einen Monat, Rolf weiß nicht, was passiert. Eine Frau hat neben dir gesessen und hat ihr ganzes Leben erzählt.
Woher weißt du das?
Ja. Und dann habe ich gesagt, du hast eine Gabe, ne? Der Seelsorge. Du hast diese Gabe. Du musst diese Gabe dann perfektionieren. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Wenn wir erkennen, dass wir diese Berufung haben, was ist der Unterschied zwischen dieser Berufung und diese Gabe, diese anderen Gaben der Heilung und der Prophezeiung? Weil diese anderen Gaben, die kommen plötzlich, dass wir spüren, ich muss jetzt für den beten, dass er geheilt wird. Das kommt plötzlich und geht auch wieder. Und das ist irgendwie auch langfristig, okay, aber das ist, da kann man nicht sagen, heute werde ich 5 Leute heilen oder so. Das kann man nicht sagen, weil es ist nicht unter unserer Kontrolle. Aber diese Berufung schon. Die ist beständig. Das heißt, du hast nicht in einer Minute, du sagst, heute bin ich ein Evangelist und morgen, heute meine Berufung als Evangelist ist, ne, im Eimer oder so. Ne?
Aber man kann auch dafür beten. Mhm. Weil ich war mir nicht ganz sicher. Ich wusste schon, ich evangelistisch, ich mache das gerne so, aber dann habe ich auch mich danach ausgefragt. Ich habe gesagt, Herr, zeig mir das. Ne? Mhm. Und dann hat Gott mich wirklich berufen. Ich war in der Bahn und die Bahn war brechend voll. Und auf einmal kam mir der Gedanke und der Herr sprach zu mir und sagte, Franziska, vielleicht bist du die Einzige in dieser Bahn, die errettet ist. Geh raus und verkünde, ne? Weil was bringt das Himmelreich, wenn es leer ist? Und das war meine Berufung, da wusste ich.
Halleluja, Halleluja, Amen. Amen. Ne? Und jetzt ein Beispiel für diese andere Frage. Kann sich das auch ändern? Meine Frau, die hat früher, die hat gelernt, Er hat eine so eine Art, wie kann man sagen, so eine Art Realschule, so eine Art Ausbildung gemacht, die es in Brasilien früher gab für Lehrerin, Grundschullehrerin. Und die hat es gemacht und die war auch ein paar Jahre lang Grundschullehrerin. Und dann haben wir geheiratet und sie hat es nie mehr gemacht, nie mehr war sie Lehrerin. Und jetzt vor ein halbes Jahr hat sie angefangen, Bibelschulungen zu machen übers Internet. Über Skype hat sie einige Schwestern in Brasilien, die dann über Skype sie hören. Und jetzt ist diese Gruppe gewachsen. Die Leute kommen da in einer Wohnung zusammen und in mehreren Wohnungen gleichzeitig und hören sich diese Schulung an. Und jetzt ist eine zweite Gruppe angefangen in Portugal. Und meine Frau hat jeden Dienstag 2, 3, 4 Stunden und am Donnerstag 2, 3, 4 Stunden lehrt sie anderen Leuten. Am Anfang war es nur Frauen, jetzt sind es auch einige Männer dabei, wo sie lehrt. Ne? Und das heißt, das hat sich auch ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Das ist auch ein bisschen so ein Wachstum. Das heißt, weil man auch viel lernt, dann kann man dann auch mehr weitergeben. Ja, okay. Aber diese drei Sachen: Evangelist, diese Berufungen, Apostel, Prophet, Evangelist, Seelsorger und Lehrer. Das sind diese fünf Berufungen. Und ist wichtig, das zu kapieren. Wann fangen diese Berufungen an? Weil wann fangen die organisatorischen Ämter an? Wann fangen sie an? Die fangen im Moment an, wo diese Person, immer Männer, offiziell eingesetzt wird in der Gemeinde. Diese Männer werden gewählt. Gewählt, die Gemeinde wählt oder der Missionar, der wählt eine Person und sagt, du wirst ein Ältester sein ab nächste Woche. Das heißt, nur an diesem Tag, wo diese Person vor die Gemeinde gestellt wird und sagt, dieser Bruder ist jetzt ein Ältester. Ab diesem Moment ist er ein Ältester, okay? Wie einer Wahl von jetzt einem Bürgermeister oder so. Ab diesem Moment, ab dieser Sekunde. Aber in dem geistlichen Bereich ist diese Sekunde wann? Wenn wir die Fülle des Geistes bekommen. Wenn wir die geistliche Taufe bekommen. Ab diesem Moment sind wir einer von diesen fünf Sachen. Und das gibt uns Jesus. Darum steht es. Jesus gibt. Jesus hat diese Gaben. Im Epheser 4 werden diese fünf Sachen Gaben genannt. Ne? Ich nenne die Berufungen, nur um das zu unterscheiden zwischen diese andere Art von Gaben. Ab diesem Moment. Das heißt, jeder, der die Fülle des Geistes bekommen hat, hat diese und aber muss das auch wachsen, reifen. Epheser 4,16 im Maße seiner Leistungsfähigkeit. Das heißt, nicht jeder ist gleich stark Evangelist. Nicht jeder Evangelist ist gleich stark Evangelist und nicht jeder Hirte ist gleich stark Hirte und nicht jeder Lehrer ist gleich stark Lehrer. Und es wächst im Laufe der Zeit. Darum sollen wir auch wachsen in dieser Berufung. Ne? Viele haben die Berufung von Evangelist und so weiter und nehmen das nicht wahr. Und Gott ruft sie, aber sie machen taube Ohren, versteht ihr? Das heißt, wir müssen das lernen. Hey, du hast eine Berufung. Du musst dich fragen, welche habe ich? Ne? Welche habe ich? Und Gott wird dich führen. Du sagst, aber ich habe diese Berufung vielleicht, aber ich kann das nicht machen. Gott wird die Kraft geben und am Anfang ganz klein. Man fängt immer klein an. Das heißt, im Maße seiner Leistungsfähigkeit. Man fängt klein, mit wenig Kraft, man weiß wenig, aber man muss jedes Mal üben, immer weitergehen. Ne? Das sind die Berufungen. Und da können auch die Frauen sprechen. Wenn sie eine Berufung haben zu Evangelisten, dann muss sie dann auch sprechen können. Ne? Weil dieser Vers, 1. Korinther 14,34 würde, wenn man das jetzt wörtlich nimmt und aus dem Zusammenhang reißt, würde heißen, eine Frau darf überhaupt nicht sprechen. Weil auch zu Hause ist eine Gemeinde. Unser Haus ist eine Gemeinde. Meine Familie ist eine Gemeinde. Weil Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Ne? Früher hat man gedacht, oder die Katholiken, die denken, eine Gemeinde ist ja ein Gebäude aus Stein mit einem Turm und mit der Glocke da. Das ist eine Gemeinde. Nee, Im Neuen Testament ist nie die Rede von Glocke, von Tempel aus Stein. Wo Menschen sich versammeln. Und wenn Isaias und ich sagen, lass uns beten, da sind wir eine Gemeinde. Sei es jetzt im Auto oder zu Hause oder im Park. Das sind, darum ist auch interessant, dass man weiß, welche die fünf Berufungen sind. Und diese Berufungen, die haben auch eine bestimmte Gradation. Das heißt, Evangelist ist, wie könnte man sagen, eher am Anfang vom geistlichen Leben. Man kann auch sein Leben lang Evangelist sein, aber wenn es sich dann ändert, falls es sich ändert, dann geht es in dieser Reihenfolge. Evangelist, Seelsorger, Lehrer, Prophet und Apostel. Und warum hat Paulus dann Apostel in erster Stelle genannt? Weil Apostel ist der, der immer eine Gemeinde anfängt oder meistens. Oder früher. Ne? Das heißt, ein Ausgesandter, der geht hin und sagt, Leute, jetzt hier bin ich, kommt, lasst uns eine Gemeinde machen. Der ist der Erste. Darum nennt der Apostel Paulus als Erste. Aber eigentlich ist das die schwierigste Aufgabe. Es ist sehr, sehr schwer, ein Apostel zu sein. Ein Apostel, der braucht diese anderen Sachen auch ein bisschen von jedem. Ein Apostel muss ein bisschen Evangelist sein, muss ein bisschen Seelsorger sein, muss ein bisschen Lehrer sein, ein bisschen Prophet sein. Versteht ihr? Er ist so ein Multitalent, weil er ist alleine. Er muss alles alleine machen. Er muss ja von alles ein bisschen machen. Ganz am Anfang. Aber dann schickt Gott die anderen und dann hat jeder seine Berufung. Wenn jetzt fünf Leute sind, dann gibt es von alles. Ja. Ich weiß, dass diese Themen kompliziert sind, weil die allermeisten Gemeinden dieses System nicht kennen, nicht studiert haben. Die haben die Bibel nicht studiert und darum kennen sie das biblische System nicht und darum erkennen sie auch diese Berufungen nicht. Die nehmen das nicht wahr, dass diese Berufungen gibt, obwohl es so deutlich ist. Epheser 4, das ganze Kapitel handelt darüber. Aber viele Gemeinden schieben das einfach unter den Teppich. Die allermeisten Gemeinden, sage ich einfach, weil ich schon sehr viele Gemeinden besucht habe. Ne? Nicht, dass ich Vorurteile habe. Es tut mir leid, ne, dass es so ist. Und darum spreche ich auch immer wieder über dieses Thema, weil ich möchte eine Gemeinde im Vorbild des Neuen Testaments haben. Das möchte ich haben. Ne? Und wenn ich zu Hause weine und sage, Gott, warum gibt es keine Gemeinde im Vorbild vom Neuen Testament? Ja, weil die Leute das nicht kennen, das nicht wissen. Und die einzige Lösung ist, wir müssen das beibringen. Wir müssen die Sache wieder ausgraben, was in der Bibel steht. Hingehen und sagen, hey, da steht das und das, ne? Weil die Menschen einfach zu, sagen wir so, schwarz und weiß denken. Die denken nur, du hast zwei Möglichkeiten. Oder du bist ein Pfarrer, ein Priester, oder du bist ein Mitglied, ne? Und aber in der Bibel ist es ganz bunt. Versteht ihr, ne? Diese drei Sachen, aber die sind ganz, ganz viele. Hier sind es mindestens drei. Ich habe genannt Bischof, Älteste, aber es gibt noch eine, wo die Frauen auch machen können. Diakon. Weil eine Frau darf auch eine Diakonin sein. Ne?
Was ist eine Diakonin?
Das sind Leute, die sich sehr engagieren in der sozialen Bereich in der Gemeinde. Armenhilfe und so. In der Bibel. Ne? Lass uns hier das Wort in der Bibel, nicht da draußen, was es da draußen bedeutet. In der Bibel bedeutet das Leute, die sich in einer besonderen Art und Weise im Brot brechen. Weil, ne, ihr wisst noch, Apostelgeschichte, Gebete, Gemeinschaft, Brot brechen. Das heißt, die haben sich sehr engagiert, die Armen zu helfen. Austeilen, Brot austeilen für Armen. Und Leute, die sich in diesem Bereich sehr betätigen, die können dann ein ganz offizielles Amt haben von einer Diakonin. Das gab im Neuen Testament. Frauen, die dieses Amt hatten. Ganz offiziell. Und obwohl jeder von uns sich in diesem Bereich betätigen soll. Aber diese Person ist dann ganz offiziell die Person, die Ansprechperson für diese Themen. Ja, wenn man jetzt eine Kleidung hat und möchte das spenden, weiß nicht, wem das spenden soll. Diakon. Diakon, der weiß. Der weiß, wohin das geht, weil er damit beschäftigt ist. Oder Diakonin. Oder Diakonistin. Ich weiß nicht mehr. Ja? Das sind schon drei. Hier sind es fünf. Epheser 4, 11. Fünf. Das sind schon acht. Und da gibt's noch die anderen Gaben, ne, der Heilung, der Prophezeiung in Zungen oder andere Prophezeiungen und Visionen und Wort der Offenbarung etc. etc. Das sind acht plus noch acht oder neun. Da sind es schon 17 oder so, ne? 17 Farben in der Gemeinde, ne? Wenn wir jetzt beim Vergleich bleiben dürfen. Das heißt, die Gemeinden waren viel bunter als heute die meisten, weil dieses Prinzip nicht verstanden haben, dass der Leib sich selber erbaut und nicht jetzt ein Pastor oder so. Ne? Der Pastor ist da, ist total wichtig. Es gibt Gemeinden, die sagen, wir wollen keinen Pastor, pastorlose Gemeinde. Es gibt einige, die dieses Konzept verteidigen, ist auch falsch, biblisch falsch. Aber was heute falsch ist, dass viele sagen, der Pastor ist der alles tut oder quasi alles tut. Und alle anderen können jetzt helfen, die Stühle stellen oder Essen tun, aber nichts, nicht im geistlichen Bereich. Und das ist falsch. Das möchte ich betonen, dass ich auch helfe, hier die Stühle stellen, ich helfe in der Musik, ich helfe die anderen Sachen, aber auch im geistlichen Bereich, beten, predigen und so, prophezeien und so. Und alle anderen sollen das auch machen, beten, predigen, prophezeien, auch im geistlichen Bereich. Und Musik spielen ist noch keine Gabe, kann eine Gabe werden. Lobpreis ist eine Gabe, musizieren ist ein Talent. Das sind zwei verschiedene Sachen. Talent ist eine Sache, die man als Kind bekommt von den Eltern, ne, in die Wiege gelegt. Und Gabe ist, was Gott uns gibt, was man vorher nicht hatte, okay? Alles sehr kompliziert, was ich heute erzählt habe, aber das soll uns helfen, eines zu verstehen. Wenn ihr euer Lohn bekommt, Ende des Monats auf der Hand, der ganze Lohn, wie lauft ihr dann nach Hause? Ne, mein Schatz. Entschuldigung, wenn jetzt. Okay. Ne? Wisst ihr, dass wir auch Lohn erwarten? Lohn.
Ewiges Leben.
Nicht nur das ewige Leben, sondern auch ein Lohn für unsere Arbeit für Gott. Und das heißt, ein Lohn für unsere Arbeit für Gott. Das heißt, Menschen, die an Jesus geglaubt haben, aber nicht für ihn gearbeitet haben, die haben ein Problem. Wie dieser, der das Talent begraben hat. In diesem Fall heißt Talent nicht das, was wir vorher gesagt haben, sondern die Aufgabe. Seine Aufgabe, seine Berufung hat er begraben. Und was hat Gott gesagt? Ja, tut mir leid, nicht so schlimm und so. Ne? Nein, das war sehr, sehr schlimm. Das heißt, Jesus hat wirklich ein Problem mit Christen, die ihre Talente, ihre Gaben begraben. Jesus hat wirklich ein Problem damit. Und wir haben auch ein Problem damit, weil wir dann den Lohn nicht haben. Wenn wir nicht arbeiten für Gott, werden wir auch keinen Lohn bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt den ganzen Monat arbeiten und das ganze Geld in der Hand hat und ein Räuber kommt und das wegnimmt, dann ist das ganz schlimm, ganz schlimme Sache. Aber der Teufel, der macht genau das mit uns. In den meisten Gemeinden macht er genau das. Er raubt den Christen ihren Lohn, weil er hindert, dass die Menschen für Gott arbeiten. Die Menschen sind gar nicht bewusst, dass es ihnen einen Lohn erwartet, aber dafür müssen sie auch arbeiten. Und dann denken sie, wenn ich jetzt mich engagiere oder nicht engagiere, ist alles egal, ich bin gerettet, ich gehe zum Himmel. Alles andere soll mir auf dem Rücken runterrollen. Ne?
Okay,
ja. Aber so ist das nicht. Wir sollen für Jesus arbeiten und uns erwartet ein Lohn, und wenn wir nicht gearbeitet haben, dann haben wir Stress mit ihm. Ne? Wisst ihr noch das Gleichnis der Talente und so? Das Gleichnis der Talente, was nur ein Talent bekommen hat und das begraben hat. Ne? Dem wurde nicht gesagt, okay, du bist gerettet. Ne? Das heißt, arbeiten für Gott ist total wichtig. Ist total wichtig. Natürlich sage ich nicht, jetzt ein frisch Bekehrter soll am nächsten Tag anfangen zu arbeiten oder Massenevangelisation machen. Nee, das sage ich nicht, weil es steht im Maße seiner Leistungsfähigkeit. Okay, jeder macht, was er kann, aber er muss auch tun, was er kann. Er kann nicht sagen, ich kann nichts. dass sogar einer, der jetzt, ne, es gibt im Internet dieser, der jetzt keine Arme und Beine hat, ne, ein großer Prediger, ne, ja, kann predigen und viele Sachen machen. Es gibt Leute, die dann blind sind oder so, aber dann viele andere Sachen machen oder taub sind etc. Die können das trotzdem. Und niemand von uns ist taub und blind und alles. Wir alle haben zwei Arme und Hände und zwei Beine und Füße und alles, ne? Wenn die anderen das machen, wieso können wir das nicht machen? Ein krankes Mädchen in Brasilien, ein 11-jähriges Mädchen in Brasilien, ein tot erklärtes Mädchen, die hat eine Gemeinde in ihrem Haus aufgebaut. Die hat die anderen.
Todkrankes Mädchen.
Ein totes krankes Mädchen.
Nicht totes krankes Mädchen, sondern todkrankes Mädchen.
Okay, ja, okay. Danke sehr, ne? Die hat den anderen Kindern gerufen und hat denen die Bibel erzählt und die hat denen Mut gemacht. Alle wussten, die wird gleich sterben und die hat allen gesagt, glaubt an Jesus, bleib stark und so, und hat die ganzen Kinder der Nachbarschaft gerufen, mit ihr Gott zu loben und so. Ein 11-jähriges oder so ungefähr in diesem Dreh, ne? Ja. Es gibt so ein Video. Ein Video. Eine große Gemeinde hat sie gebaut, ne? Das heißt, was man machen kann, wenn man sich Gott hingibt. Und der Teufel, der ist der Erste, der geht und sagt, nee, du schaffst das nicht. Nee. Du musst noch viele Jahre studieren oder du bist zu dumm oder andere kennen es besser als dir. Und der Teufel, der kann die ganze Liste der Ausreden, ne? Die kenne ich auch, weil er mir schon alle genannt hat im Laufe der Zeit, ne? Und weil wenn wir sagen, Gott, ich will für dich tätig sein. Und dann kommt der Teufel und erzählt uns, nee, aber der, schau mal, der andere, der predigt so gut und du wirst nie wie er predigen. Woher habe ich gesagt, Gott macht keine Kopien, aber die Menschen denken so. Die Menschen gucken sich ein Vorbild und sagen, ich will sein wie dieser Prediger, wie der. Oder ich will sein wie der Evangelist, ich will sein wie der Bruder Ali. Der, ne? Oder so, ne? Aber für Gott gibt es nicht, ich will sein wie gibt's der oder Ansehen der.
Gibt's kein Ansehen der Person, ganz oft steht das.
Weil auch die Gabe, wenn wir sagen, jemand hat eine Gabe der Evangelisation, diese Gabe ist nicht gleich wie die anderen. Das heißt, die Art und Weise, wie du evangelisiert, ist anders als die Art und Weise, wie die anderen evangelisieren. Oder die Art und Weise, wie ich die Schulung mache, in meiner Berufung als Lehrer, ist anders als die Schulungen, die anderen machen, die auch diese Berufung haben und so weiter.
Was ist denn jetzt mit Predigen? Also soll eine Frau nicht predigen?
Was habe ich ihr geantwortet? Zeig mir im Neuen Testament, wo die Rede ist von Predigen.
Nirgends.
Ne, weil dieses Gottesdienst, also so, was wir kennen, gar nicht in der Bibel vorkommt. Es gibt das Wort Gottesdienst nur einmal im Neuen Testament oder so. Weil wir völlig falsche Ahnung ist, wie die Gemeinden funktionieren. Die Gemeinden hatten keine kultische Zeremonie. Jetzt benutzen ein wissenschaftliches Ausdruck. Die hatten das nicht. Die haben sich versammelt. Sei es was mit.
Und die einzige Stelle, wo das Wort Gottesdienst in der Bibel vorkommt, im Neuen Testament, ist, glaube ich, euer Leben sei ein unteiliger Gottesdienst oder so. Oder wie steht das da?
Genau, euer Leben sei ein Gottesdienst. Unser Leben ist ein Gottesdienst, ein Dienst an Gott. Und nicht ein Moment in der Woche, eine Stunde an der Woche oder so.
Aber wir die Stelle, wo stand mit dem Reden.
Gemeinde. Ne?
Ja, diesem Reden, weil die Frauen haben da eine Rede richtig gehalten. Und das ist ja
1. Korinther 14, 26. Wenn ihr euch versammelt, hat jeder eine Blablabla, das und jenes. Und das war eine Lehre und eine Auslegung. Waren auch dabei. In der Liste. Ja, das heißt, nur dass das Problem ist, man sofort im Kopf kommt, diese Pastorinnen, ne, diese evangelische Pastorinnen, die Theologin und Doktorin und Professorin und so weiter, die dann nichts mit Jesus zu tun haben, und dann denkt man an diese Leute und dann denkt man, okay, sowas will ich nicht werden, und dann hat man keine Vorbilder, weil es so wenig Gemeinden gibt, die das Neue Testament Modell folgen, dann hat man keine Vorbilder, Und dann ist man so leer im Kopf. Man denkt, was soll ich dann tun? Das heißt, fang an der anderen Seite an. Denk, was verlangt Gott von dir? Denk nur daran, was verlangt Gott von mir? Und eines möchte ich sagen, ich sehe so, dass jeder Christ eine Verantwortung hat für den Bau der Gemeinde. Aus Epheser 4, das ganze Kapitel, nehme ich das. Dass jeder hat vom Heiligen Geist eine Gabe bekommen, der Leib erbaut sich selbst. Jeder hat eine Verantwortung für den geistlichen Erbauung der anderen. Nicht nur hier den Essen auf den Tisch tun, was sehr wichtig ist, aber ich meine jetzt im geistlichen Bereich für anderen zu beten oder das Wort bringen oder prophezeien oder Seelsorge oder, und das kann auch außerhalb der Gemeinde, vieles kann außerhalb hier dieser vier Wände passieren, weil auch hier, ne, die Gemeinde ist nicht hier in diese vier Wände. Die Gemeinde sind wir, egal wo wir sind. Und du musst deinen Mund aufmachen. Das heißt, wenn du jetzt liest, wo Jesus sagt, geht hin und predigt das Evangelium. Er hat nicht gesagt, wenn ihr das wollt, wenn ihr das möchtet oder so.
Das gilt für alle, ne? Missionswürdig.
Ja, und das heißt, wenn Gott dir sagt, du sollst hier in der Gemeinde irgendwas machen, dann sollst du natürlich den Pastor oder den, ne, Ältesten suchen und sagen, ich möchte das und jenes tun. Ne? Natürlich ist es jetzt schwer, wenn man sagt, Gott befiehlt mir, das und jenes zu tun, obwohl es damit gemeint wird. Verstehst du? Wenn Gott dir zeigt, ich soll das tun, dann gehst du zum Pastor und sagst, ja, Pastor, ich bin mir gewiss, dass Gott möchte, dass ich das und jenes tue. Ne? Und wenn dann der Pastor sagt, nein, du darfst das nicht, dann musst du zu Gott gehen und sagen, Gott, du hast mir gesagt, ich soll das tun, aber der Pastor lass mich nicht. Was soll ich jetzt tun? Ne? Vielleicht sagt Gott, ja, dann predige ich da mitten auf der Straße. Ne? Vielleicht oder so. Ne? Ich weiß es nicht. So wie in unserem Fall, Gott hat mir gesagt, du sollst eine Bibelschule aufbauen. Ne? Und viele haben mich ausgelacht, hier in Deutschland. Als wir das vor 10 Jahren erzählt haben, ich will eine Bibelschule aufbauen, haben Deutsche ganz klar gesagt, viele Deutschen haben das versucht und haben das nicht hingekriegt.
Ja, Punkt. An,
und du, Ausländer, wirst das schaffen? Ne? Ne? Ne, das hat er nicht gesagt, aber ne, für einer, der versteht, ist ein halber Satz schon alles. Ne? Dann haben wir gesagt, Gott, ne, wie sollen wir das machen? Wir haben kein Gebäude, wir haben dies und das nicht. Wir brauchen kein Gebäude, wir haben weiterhin kein Gebäude. Aber hier, seht ihr, wir haben eine Schule. Wir haben eine Schule, wir haben kein Gebäude, wir haben keine Schule. Wir hatten kein Lehrmaterial. Gott hat mir gezeigt, wie ich das Lehrmaterial mache. Ne? Und fertig. Wenn Gott sagt, du musst das tun, und die Menschen sagen, das geht nicht, das ist unmöglich, du wirst es nicht schaffen. Alles Quatsch.
Was bei Menschen unmöglich ist,
Gott.
Ja? Ist bei Gott möglich.
Das ist bei Gott möglich. Genau darum, ne? Was wir vorher gesprochen haben. Gott ist ein Gott der Wunder. Wenn alles so glatt laufen würde, ne, dann bräuchten wir keine Wunder, dann bräuchten wir keinen Gott, bräuchten wir keinen Glauben. Und genau, weil es so immer Schwierigkeiten gibt, wo man sagt, Mensch, oh, das wird nicht klappen, wir haben kein Gebäude, wir haben das nicht, wir haben das nicht. Dann gibt Gott alles und wir sagen, ein Wunder, Halleluja, ne, Gott lebt, Gott lebt. Ne, und ich glaube, ich habe deine Frage geantwortet. Ne, du heißt, Gott sagte, tue das, dann versuchst du das zu tun. Und wenn die Menschen dir Barrieren davor stellen, dann gehst du zu Gott und sagst, Gott, ich habe versucht, aber die Menschen sagen, nein. Dann wird dir Gott einen Weg zeigen, wie du diese Barriere umgibst. Und wo ist diese Barriere? Wo liegt diese Barriere? Da sind alle unsere Barrieren. Nur da. Ne? Weil wir selber glauben. Wenn die Menschen sagen, du kannst das nicht, dann glaube ich. Ah, ich kann das nicht. Ne? Das wird nicht klappen, weil du das nicht hast, weil du ein Gebäude nicht hast, weil du isst. Und wir glauben das. Ne? Aber wir gehen zu Gott und Gott sagt, nee, ne? Du hast kein Haus, ich habe 1000 Häuser, ne? Sagt Gott. Er hat es schon gesagt hier in der Bibel, Jesus hat gesagt, ne? Wer an mich glaubt, ne, wird 1000 Familien und Häuser haben. Halleluja. Halleluja. Amen.